Was mich immer interessiert hat oder seit langem interessiert ist, dass es zu dem Aufgabenbereich der Kulturwissenschaften gehört, dass man Reflexionen anstellt über die Transformationsprozesse, wodurch relativ, ich betone dies relativ, relativ homogene Gesellschaften sich einerseits zu komplexeren, heterogenen Formationen entwickeln, aber andererseits bestehende heterogene Gesellschaften Spannungen ausgesetzt sind, die ihre mögliche Auflösung stets signalisieren. Ich meine damit im Grunde genommen etwas ganz Einfaches, und das gehört zu unserem täglichen Lebenswelt heute in der Welt, das Werden Europas und das Werden Indiens stehen in einem gewissen komplementären Zusammenhang. Auf der einen Seite in Europa Staaten wie Deutschland, Frankreich, die relativ monokulturell sind, werden Teil von einem Europa sein, ein Europa der Vielfalt sein. Es wird ein mehrsprachiges, multikulturelles, plurikulturelles Europa sein, dessen plurikulturelle Kulturalität wiederum damit zusammenhängt, dass wir in einem Migrationszeitalter leben, sodass es sehr viele Menschen aus sehr vielen Teilen der Welt zusammenkommen und ein neues Gebilde schaffen, das sicherlich von den Romantikern, von vielen Dichtern und Denkern im 19. und 20. Jahrhundert immer wieder projiziert wurde, aber dessen Wirklichkeit heutzutage ganz anders sein kann, wird, als es zum Beispiel im 19. Jahrhundert von den Romantikern erträumt wurde. Also im Grunde genommen eine Art von komplexe Gesellschaft. Also ich greife zurück auf dieses etwas hilflose Wort, auf diesen hilflosen Ausdruck, eine komplexe Gesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es komplexe Gesellschaften wie zum Beispiel Indien, die dann mehrsprachig sind, plurikulturell sind, auch alle Religionen der Welt sind dort vorhanden. Komplexität im höchsten Maße ist dort vorhanden. Solche Gesellschaften sind ständig einem internen Homogenisierungsdruck ausgesetzt. Das letzte Beispiel dafür war, also ich verteidige, Sie haben es erwähnt, verteidige die Vielfalt und vor allem die sprachliche Vielfalt. Gerade diese sprachliche Vielfalt, auf die man stolz sein konnte, dürfte, wird ständig von einem linguistischen Chauvinismus bedroht, sodass in dieser wunderbaren Stadt Mumbai, die ihre Schwesterstadt ist, soweit ich informiert bin, ist das richtig, nee, das ist ihr Bürgermeister wahrscheinlich jetzt, dass diese wunderbare Stadt Mumbai jetzt bedroht wird, also ihre Komplexität, ihre kulturelle Vielfalt bedroht wird von einem linguistischen Chauvinismus, der die Priorität einer Sprache behaupten möchte. Und diese Tatsache, dass man sagt, also es muss um eine authentische, signifikante Lebensweise, Lebenswelt zu kreieren, um Staaten zu machen, muss es eine Sprache sein, eine Kultur sein, eine Religion sein, ein Territorium sein. Immer dieses Triumph des Singularen. Dagegen ist die komplexe Gesellschaft im Grunde genommen immer da hilflos manchmal gegenüber einem solchen Druck der Authentizität. Sie verteidigt Sachen, die historisch gesehen ungewöhnlich waren, also mehrere Sprachen, mehrere Kulturen, unter Umständen mehrere Religionen. Und in Indien ist auch dieser Synkretismus entstanden, der dann eine eigenartige Zusammenführung der muslimischen und der hinduistischen Religion geführt hat. Also linguistischer Chauvinismus und auf der einen Seite religiöser Fundamentalismus, der natürlich viel bekannter ist in Europa, also der religiöse Fundamentalismus bedroht diese Komplexität, diese heterogene Gesellschaft. Und auf der anderen Seite scheint es so zu sein, dass es Gebiete oder Gegenden auf dieser Welt gibt, wo Heterogenität ausprobiert wird. Und manchmal kann man behaupten, also wenn man es historisch denkt, dass Indien im Grunde genommen ein Testfall ist. Nach dem Zusammenbruch von Jugoslawien, und der Zusammenbruch von Jugoslawien ist eigentlich ein lehrreiches Beispiel für die Art und Weise, wie Heterogenität und Pluralität immer bedroht sind. Nach dem Zusammenbruch von Jugoslawien ist Indien vielleicht der letzte Testfall dafür. Ist es möglich, ein Staatsgebilde zu haben, wo das Singulare im Grunde genommen unwichtig geworden ist? Also dies so viel zu dieser Frage, was mich dann im Grunde genommen bewegt hat. In dieser Situation ist es immer hilfreich, auf ein Archiv zurückzugreifen. Das ist das, was der Wissenschaftler dann macht. Er greift zurück auf ein Archiv, um irgendwo in dieser unsicheren Welt dann Halt zu finden. Und es gibt tatsächlich ein Archiv, das das sich zusammentut aus einer Konstellation von Dichtern und Denkern, die aus dem Zusammenbruch der europäischen Situation nach dem Ersten Weltkrieg und der gleichzeitig damals entstehenden antikolonialen Bewegung in Indien sich konfiguriert hat. Und in dieser Konstellation von Dichtern und Denkern, also erwähne ich hier nur so beispielhaft, Musil auf der einen Seite, Tagore auf der anderen Seite und dann jetzt ein keltisches Beispiel, James Joyce. Nicht? Also das spielt eine sehr wichtige Rolle in diesem Zusammenhang. Und das ist eine intellektuelle Konstellation, eine Art Konfiguration, die Gedanken geäußert hat und Probleme entwickelt hat, die erstaunlicherweise viele Fragen, die heute in der postkolonialen Diskussion aktuell geworden sind, zum Teil vorwegnehmen. Und das erklärt manchmal ein gewisses Gefühl des Déjà-vu, wenn man die heutige Diskussion liest, wenn man stellt fest, dass Tagore, Musil, Joyce ohne diese Begrifflichkeit, die wir heute haben, trotzdem ähnliche Fragen diskutiert haben, ähnliche Aporien vorhanden sind, unerlegt. Man kann sagen, wir erleben eine Geschichte der unerledigten Aporien. Wie auch gesagt, wichtig ist, also in all diesen Diskussionen, in dieser Konstellation ist eines sehr deutlich geworden, dass es zunehmend Stimmen gibt, die davon ausgehen, dass wir in einem Prozess leben, der zu einer Verdichtung von vielen Teilen der Welt gehört, also dass wir erleben eine Weltsituation nach dem Ersten Weltkrieg, die dazu führt, dass Geschichte nicht mehr als getrennte, national geprägte Geschichte begriffen werden kann, sondern dass Geschichte stets als geteilte Geschichte erlebt werden muss. Also das ist der Ansatz von Shared Histories auf Englisch gesagt, aber geteilte Geschichte, überlappende Geschichtsformation. Wir haben keine indische Geschichte oder eine britische Geschichte oder eine deutsche Geschichte, sondern es gibt immer wieder größere Ausweitungen der Felder, in denen Geschichte operiert. Es gibt eine Vernetzung der Geschichtssituationen. Und das bedeutet auch auf der anderen Seite, dass man dann, wenn man von dem Ansatz, dass Geschichte immer entangled ist es, um den englischen Ausdruck zu bringen, also in Überlappungen existiert, in Überschneidungen existiert, dass man dann als erstes methodisch dann das Primat der Authentizität aufgeben muss. Also der Authentizitätsbegriff ist der erste Begriff, der im Grunde genommen aufgegeben werden muss, wenn man davon ausgeht, dass es Komplexität gibt, dass es Shared Histories gibt, geteilte Geschichten gibt. Man sucht dann gewissermaßen nach anderen Möglichkeiten, diese Komplexität zu beschreiben oder vielleicht mit dieser Komplexität zurechtzukommen. Solche Fragen, ich gebe nur ein Beispiel von einem Thema, das dann damals um die Jahrhundertwende des vorigen Jahrhunderts aktuell war und das wiederum dann innerhalb der antikolonialen Bewegung wichtig wurde. Und das war einfach die pure Frage, wie kann man große Staaten verteidigen? Wie kann man überhaupt in einem Zeitalter, der nach dem Ersten Weltkrieg dazu sich so entwickelt hat, dass man kleine Nationalstaaten aufgebaut hat. Also wie kann man große Staaten verteidigen? Mit welcher Logik? Diese Diskussion wurde bereits um die Jahrhundertwende oder ein bisschen davor von den Austromarxisten angeschnitten, also ihr Versuch, also die Komplexität des Habsburgerreiches zu erfassen, hat sie dazu geführt, dass sie dann ein Schema entwickelt haben in der Diskussion, der dann die Diversität des Reiches aufrechterhalten wollte, aber trotzdem eine Art von kultureller Autonomie den intern sehr verschiedenen Völkern zugestehen konnte. Ich werde auf diese Diskussion nicht eingehen, sie wurde stark kritisiert, denn man hat dann im Grunde genommen in dem austromarxistischen Gedanken nur eine Vorform der heute existierenden Parallelgesellschaften gesehen. Indem man kulturelle Autonomie schafft in einem komplexen Staat, wo es sehr viele Sprachen, Religionen, Kulturen gibt, dann erreicht man mit den Tatsachen, dass es getrennte Schulen gibt, getrennte Zugänge zur Kultur gibt, das Recht, Parallelgesellschaften zu entwickeln, deren Möglichkeit, miteinander auszukommen, dann beschränkt ist vielleicht auf den ökonomischen Zusammenhang, auf dem Bazar. Also in der Bazar, in der Agora trifft man sich, aber ansonsten hat man eine Art von Parallelentwicklung der Gesellschaften. Das gebe ich alles zu, aber wichtig war, dass das, dass das Thema im Grunde genommen wichtig wurde, wie kann man einen großen, plurikulturellen, multireligiösen, mehrsprachigen Staat verteidigen und gleichzeitig so etwas wie ihre kulturelle Autonomität aufrechterhalten. Wie ist das überhaupt möglich? Wir wissen, historisch gesehen wurde das Problem überhaupt nicht so gesehen. Historisch hat man einfach das Problem aus der Welt geschafft, indem man die nationalstaatliche Entwicklung, den Wilson-Plan, akzeptiert hat. Und durch den Wilson-Plan dann im Grunde genommen das Denken in Richtung Nationen entwickelt hat. Das hat seltsamerweise Tagore, der damals in Europa war, sehr genau gesehen. Und er hat das Problem Indiens in einem ähnlichen Zusammenhang gesehen, also Indien als komplexer Staat, der der auf der einen Seite durch den Kolonialismus geprägt ist, der aber auf der anderen Seite seine Komplexität kompromittiert, dadurch, dass das Kastenwesen eine Form von innerer Unterdrückung inskribiert hat in die Logik des Landes. Wie kann man das dann kombinieren? Wie kann die Befreiung vom Kolonialismus gekoppelt werden mit der inneren Befreiung des Landes, mit einer Utopie der Überwindung der Unterdrückung im Lande? Sodass Tagore gewissermaßen konfrontiert wurde in seinem Denken mit dem Problem, wie kann man zwei Befreiungsstufen erreichen? Die Befreiung vom Außenzwang und die Befreiung vom historisch im Innen des Landes vorhandenen historischen Zwang. Das hat ihn geführt dazu, dass er, weil er das Universalistische in diesem Moment gesehen, also diese doppelte Befreiung. Es genügt nicht, sich nur vom Kolonialismus zu befreien. Die Befreiung muss auch dazu führen, dass man im Lande selbst von den inneren Unterdrückungsmechanismus befreien muss. Diese doppelte Befreiung ist nur möglich mit einem universalistischen Anspruch, der dann im Weltzusammenhang gesehen werden kann. Denn die Befreiung vom Kolonialismus bedeutet auch, dass der Unterdrücker auch dieser Logik ausgesetzt wird, dass er auch befreit wird, dadurch, dass er sozusagen den Sklaven in die Freiheit entlässt. Gleichzeitig ist derjenige, der als Sklave bis jetzt vorhanden war, gezwungen, die Tatsache, dass er in seinem eigenen Reich ein Unterdrücker ist, diesem Zwang ausgesetzt, sich dort auch zu befreien, sodass es zu einem universalistischen Moment kommt. Zwei Befreiungen führen zu einem, wenn man so will, zu einem System, wo die Widersprüche sich auflösen und in eine neue Stufe eintreten. Das hat bei Tagore dazu geführt, dass er einen starken antinationalistischen Affekt entwickelt hat. Ich beschreibe das als Affekt, weil es theoretisch nicht sehr ausgeprägt war. Aber er hat den Nationalismus als eine egoistische, exkludierende, zerstörerische, partikularistische und dämonische, das sind alles Zitate, dämonische moderne Kraft empfunden. Nicht sehr anders als bei Grillparzer, der dann diesen Weg von der Nationalität, der Weg der Bildung, hat das Zitat von Grillparzer, der Weg der neueren Bildung geht von Humanität durch Nationalität zu Bestialität. Das entspricht ganz genau dem Gedankengang, der bei Tagore sehr eine große Rolle gespielt hat. Er spricht von dem Harvest of Suspicion, Hatred and Inhospitable Exclusiveness als ein Kennzeichen der Nation. Insofern sollte das befreite Indien nicht diese Nation sein, die nicht inkludiert, die ausschließt, die nicht gastfreundschaftlich funktioniert, die inhospitable ist, sondern im Grunde genommen sollte eine inkludierende Gesellschaft sein. Eine inkludierende Gesellschaft im internationalen Zusammenhang und eine inkludierende Gesellschaft im indischen Zusammenhang. Notwendigkeiten, die er formuliert hat, hat er explizit entwickelt, nachdem er das Ergebnis der Nationenbildung in Europa nach dem Ersten Weltkrieg erlebt hat und vor allem den Zusammenbruch des Habsburger Reiches erlebt hat. Und da hat er geschrieben, "The minor people who lived side by side within the Empire of Austria have burst their bonds and are happy to have their separate existence." Und dann sagt er, because suppressed distinctions are explosive. But, und dann fragt er weiter, wie kann aus dieser Ausdifferenzierung des Habsburger Reiches in mehreren verschiedenen Nationen das Universalistische verteidigt werden? Diesen Weg wollte er nicht in Indien haben, denn nichts lag der Logik des Kolonialismus näher als die Komplexität Indiens durch das Teilen zu erreichen, indem man die verschiedenen Sprachen, Religionen, Gebiete zu unabhängigen Nationalstaaten entwickeln, hätte erlaubt, dass das sich so entwickelt. Das war die Logik von etwas, was später zustande kam, nämlich die parthischen Novinia. Da werde ich dann später darauf zu sprechen kommen. Wir können Tagores Position als eine Form des romantischen Antikapitalismus auffassen. Aber es ist trotzdem seltsamerweise zeitgemäß. Die Tatsache, dass der wissenschaftliche Fortschritt die Einheit der Welt fördert, bedeutet, dass nationale Geschichte in die universale Geschichte eingeordnet wird. Die Ablehnung des Nationalismus wird bei Tagore zum Beispiel gekoppelt mit Einsicht, dass das wahre Lösung des Problems überall auf der Welt in der Lösung der sozialen Frage liegt. Das heißt, die innere Unterdrückung im Lande gekoppelt mit der Befreiung von der äußeren Unterdrückung. Und er hat in Bezug auf das indische Kastenwesen den Gedankengang entwickelt, dass das Kastenwesen unbewegliche Mauern errichtet hat und gibt seinen zahlreichen Rassen die negative Wohltat der Ordnung, aber nicht die positive Möglichkeit der freien Befreiung, der freien Bewegung und Ausbreitung. Solche Gedanken wie Tagores und auch die säkularen Gedanken der indischen Unabhängigkeitsbewegung haben nicht das tragende Moment der indischen Befreiung werden können. Das stärker war der Sog der Homogenität, des Gedankens nach der Homogenität als die Möglichkeit, dass man eine heterogene Gesellschaft verteidigen sollte. Und die Geschichte, das werde ich dann nur ganz schnell erwähnen, die Geschichte Indiens, also des gesamten Indiens, noch unter dem britischen Herrschaft, wurde dann, dieses gesamte Indien wurde in die Freiheit entlassen durch die Logik der Homogenisierung. Es entstanden zwei Staaten, die Grenze zwischen Pakistan und Indien war genau nach dieser Logik begründet worden. Homogene Gesellschaften müssen Staaten sein. Und Pakistan ist dann auf einer solchen Logik entwickelt worden. Eine Grenze wurde gezogen zwischen Indien und Pakistan, völlig willkürlich im Grunde genommen, als bürokratischer Akt. Diese Grenze hat dazu geführt, dass größere Bevölkerungsschichten hin und her sich bewegten. Haben. Das hat zu einem Genozid geführt und diese Geschichte, ich glaube, das ist dann als Geschichtsfrage bekannt. Und ich erwähne sie hier nur, weil in der Literatur dann diese Partition eine große Rolle gespielt hat. Und ich erwähne nun eine Geschichte, die dann mit dem Partition sich auseinandersetzt und diese Geschichte wird dann vielleicht dazu uns helfen, dann dieses Problem Heterogenität, Homogenität näher zu verstehen. Und diese Geschichte ist von einem auf der Urdu-Sprache schreibenden Schriftsteller Sadat Hasan Manto geschrieben worden, ist eine sehr populäre Geschichte in Indien mit dem Titel Toba Tek Singh. Die ist auch auf Deutsch mehrmals übersetzt worden. Und Manto geht von einem kafkaesken Gedanken aus, da es nun Partition gibt und in der Partition die Logik von Partition, also die Grenzziehung zwischen Pakistan und Indien bedeutete, dass alle Moslems nach Pakistan gehen sollten, Hindus nach Indien gehen sollten und so weiter, hat er sich überlegt, ja, die Irren beider Länder sollten auch ausgetauscht werden. Und es fällt also der Bürokratie beider Länder ein, beider Regierungen ein, dass die pakistanischen Irren aus den Gefängnissen nach Indien, dass die muslimischen Irren in Pakistan, in Indien nach Pakistan gehen sollen und die Hindu-Irren in Pakistan nach Indien gehen sollten. Also das ist eine eigentlich völlig realistische Logik. Man muss sich das überlegen, dass die konsequente Fortsetzung der Gedanke, dass die Homogenisierung bedeutet Trennung, dann alle, die in diesem Schema hineinpassen, müssen ausgetauscht werden. Nun, in der Irrenanstalt wird die Teilung und der ontologische Status des neuen geografischen Landes Pakistan lebhaft diskutiert. Die Frage war für die Irren, wo war man denn? Wenn man sich jetzt in Hindustan befand, wo lag dann Pakistan? Und wie konnte man jetzt in Pakistan sein, ohne sich bewegt zu haben, wo man doch vorher in Hindustan war? Und die zentrale Gestalt in dieser Logik ist ein Sikh, ein Bishnam Singh, der darüber grübelt, nachdenkt darüber, wo ist er? Wenn er früher in Indien war und jetzt Indien nicht hier ist, sondern das ist hier Pakistan, dann wo ist das Land, wo er früher war? Dieses Verschwinden, das ist im Grunde genommen eine Frage nach dem, wie verschwindet ein Land aus der Lebenswelt, die existiert? Um seinen Widerstand auszudrücken, reduziert er sein Sprachrepertoire auf ein unverständliches Kauderwelsch. Dieses Kauderwelsch besteht aus den drei Sprachen dieses Landes, Punjabi, Hindi und Urdu. Und nur so kann er kommunizieren in einem Land, wo die Sprachen getrennt werden sollen nach der Logik der Homogenisierung. Indem er nun sein Sprachrepertoire konzentriert und reduziert auf ein Kauderwelsch, drückt er seinen Widerstand gegen diese koloniale Logik aus, die dann dazu führt, dass Irren ausgetauscht werden sollten, um der Logik der Homogenisierung zu entsprechen. Nun, die Geschichte entwickelt sich weiter. Manto erfährt dann doch durch den Besuch eines Menschen, eines ehemaligen Nachbarn aus seinem Heimatsdorf, dass sein Heimatsdorf im Grunde genommen jetzt nicht mehr in Indien liegt, sondern in Pakistan liegt. Er verflucht die ganze Welt, es kommt zu einer großen Szene, in dem er also dem ganzen Wahnsinn der Partition einen großen Fluch entgegenwirft, schleudert und er fällt, er bricht zusammen, er stirbt. Und der letzte Satz der Erzählung ist, er stirbt und stirbt auf dem Stacheldraht zwischen Indien und Pakistan und es heißt, dort hinter dem Stacheldraht war Hindustan, hier hinter dem gleichen Stacheldraht war Pakistan, dazwischen auf einem Stückchen Land ohne Namen lag nun dieser Gefangene, dieser Sikh, der war. Er hat im Grunde genommen durch seinen Tod die religiöse, territoriale Logik von Partition ins Absurde geführt und er hat das, und hat aber gleichzeitig auch das Scheitern der Neutralität zum Ausdruck gebracht. Es war nicht möglich für ihn, einfach so in einer Situation als neutraler Mensch zu existieren, weiterhin als Irre dort zu leben und das einfach so geschehen zu lassen. Nur durch seinen Tod konnte diese Situation für ihn dann im Grunde genommen irgendeine Bedeutung gewinnen. Also so kann man die Erzählung lesen, dass er nicht in der Lage ist, Neutralität zu bewahren in einer Situation, wo es einen Konflikt gibt zwischen der Homogenität und die Heterogenität. Was dadurch zum Ausdruck kommt, ist, dass die Grenze im Grunde genommen das Problem ist. Alle Homogenisierungssituationen sind darauf hinaus, harte Grenzen zu schaffen. Sei es religiöse Grenzen, die müssen hart sein, also kein Synkretismus. Sprachegrenzen muss hart sein, die Sprache muss pur sein, muss authentisch sein. Und so weiter. Man kann diesen Gedanken dann fortsetzen. Im Grunde genommen ist die Reinheit und die Authentizität die einzige Grundlage, auf der ein Homogenisierungsgedanken sich aufbauen kann. Und wenn Sie das weiter fortsetzen und fortdenken, ist das natürlich die Logik des Fundamentalismus jeglicher Richtung, dass man dann im Grunde genommen nicht dieses etwas freie, komplexe, gemischte ertragen kann. Diese Mischung ist die größte Gefahr für jeden fundamentalistischen Gedanken. Und das war klar für jeder, der in einer mehrsprachigen, plurikulturellen Welt gelebt hat und gedacht hat, wie zum Beispiel Hofmannsthal, der den Gedanken an fließende Grenzen hervorgehoben hat, um überhaupt die übernationale Struktur von Österreich zu verteidigen. Sicher konservativ, alles zugegeben, sicher konservativ, aber in dieser Situation, dass es darum geht zu sagen, dass das Problem ist die harte Grenze, fließende Grenzen, Übergänge. Man lebt sie in diesem Reich der Übergänge. Das war ein Gedankengang, der bei Hofmannsthal eine gewisse Rolle spielt. Das heißt, in plurikulturellen Situationen, komplexen Situationen, Situationen, wo es nicht ganz klar ist, was hier, was wo ist, wo also die Lokalisierung ein Problem ist, gibt es so etwas wie eine Mehrfachkodierung. Das heißt, man ist ständig in einem Zusammenhang mit mehreren Signalen und nicht dort, wo man früher oder auch heute noch in homogenen Gesellschaften ist, wo man eindeutige Signale schickt. Man schickt ein eindeutiges Signal, man ist ein indisches Beispiel nehmen. Homogene Situation würde man dann sagen, ich bin ein Hindi sprechender, Nordindischer, in diesem Bundesland lebender, religiös gesehen Hindu und so weiter und so weiter. Und dann kann man einfach eine ganze Skala machen. Stattdessen ist die Komplexität zu sagen, und das hat ein bedeutender indischer Dichter gesagt, ja, sinngemäß hat er das gesagt, und das ist jemand, der auch hier bekannt ist, der hat gesagt, also er kann nie genau sagen, wo er ist und welche Identität zum Ausdruck bringen kann, denn das hängt immer von seiner Situation zusammen und seinem Publikum zusammen. Also er ist immer ständig in der Lage zu behaupten, dass er zu seinem Dorf gehört, zu seinem Bundesland gehört, zu seinem Land gehört, zu der Welt gehört, je nachdem, wo das opportun ist. Also diese Frage der Opportunität, und das hat er bewusst in dieser Zweideutigkeit benutzt. Die Frage der Opportunität ist im Grunde genommen, richtet sich gegen diese Eindeutigkeit der homogenisierten Situation. Die Homogenisierung der Situation, und das haben Sie erwähnt, auch in Ihrer freundlichen Einleitung, war auch eine Logik, die dem Kolonialismus inhärent war. Der Kolonialismus lebte von der Unmöglichkeit, Komplexität zu ertragen, weil Komplexität Chaos war. Das Chaotische, mehrere Sprachen, mehrere Religionen, das Nicht-Definierbare, war eine Bedrohung für jede Form der Herrschaft. Für die Herrschaft braucht man eine Art von koloniale Kompetenz. Und diese koloniale Kompetenz bedeutet, dass man in der Lage sein muss, Sachen zu identifizieren, zu klassifizieren, zu ordnen. Sobald man klassifizieren kann, ordnen kann, kann man auch herrschen. Dieser alte Gedanke, der von vielen Kolonialismusforscher entwickelt hat, zum Beispiel von Kohn, auf den ich mich hier sehr oft beziehe, ist ein Gedanke, der gegen die fließende Situation in einer komplexen Gesellschaft. Dieser Gedanke der Klassifizierung ist gegen diese fließende Situation gerichtet, weil es Klarheit schaffen muss. Es ist nicht möglich, eine Art von Ökumene der Sprachen zu haben. Die Ökumene der Sprachen, die dann bedeuten würde, dass es möglich ist, daran zu denken, dass es in Nordindien möglich war, von dem westlichsten Teil Indiens, was heute dann Pakistan ist, zu dem östlichsten Teil Indiens, was heute Bengalen ist, sich so zu bewegen, vielleicht mit einem langsamen Wagen, vielleicht mit einer alten Kutsche, dass man langsam sich bewegt hat, aber immer in der Lage war, die Umgebung, in der man war, zu verstehen. Wie ist das möglich? Aus dieser Möglichkeit, dass es eine Ökumene der Sprachen gab, vom ganz Westen zum ganz Osten, wo die Langsamkeit eine sehr wichtige Rolle spielt, also das war eine sehr wichtige Funktion, dass man sich langsam bewegt hat, trotzdem kommunizieren konnte. Aus dieser Ökumene hat man dann 8 Sprachen gemacht, die mit ihrer Logik ganz anders sich entwickelt haben. Sobald man einen Trend, dann hat man eine Eigenlogik und dann entwickeln sich Grammatiken nach ihren eigenen Gesetzen, sodass es heute unmöglich ist, auf diese Art und Weise langsam zu fahren, ohne mehrere Übersetzer und Dolmetscher mitzuführen. Heute würde man das nicht machen können. Diese Erzählung kann man auf 2 Art und Weise deuten. Man kann das als eine Geschichte der Moderne deuten, und das ist dann der übliche Weg. Man sagt, dass die Moderne eben diesen Ausdifferenzierungsprozess mit sich führt, sodass es notwendig war, aus diesem sprachlich etwas diffusen Raum dann in einem chemischen Akt Maßen dann mehrere Präparate herstellt, die dann auf ihre eigenen Art und Weise sich entwickeln müssen. Und das ist ein notwendiger Gang der Geschichte der Moderne. An diese Erzählung der Moderne ist eine sehr bekannte Erzählung der Moderne. Die ist auch die Grundlage für Max Webers Deutung dieser ganzen Situation. Der Entzauberungsvorgang führte dazu, dass man diesen ökumenischen Raum dann aufgibt. Im Gegensatz dazu ist natürlich jede Form der Erzählung, die dann die Geschichte des Babel, vom Babel und vom Turm zu Babel ernst nimmt, dann ist immer möglich, auf eine Pfingstsituation hinzuweisen. Was dann plötzlich möglich ist, dann mehrere Sprachen dann zu verstehen, obwohl die dann getrennt sind. Und dieser Mythos vom Turmbau zu Babel, der dann für die eine Form der modernen Entwicklung der Gesellschaft konstitutiv ist und vielleicht den Weg Europas zur Mehrsprachigkeit vorgezeichnet hat, indem man aus einer Situation von mehreren Sprachen dann Einzelsprachen formiert hat und diese Einzelsprachen dann als Glücksmoment empfunden hat. In der europäischen Deutung des Mythos von Babel ist die Mehrsprachigkeit ein Horror. Es ist nur dadurch, dass Einzelsprachen entstanden sind, ist dann Klarheit entstanden und ist die Moderne entstanden. Hingegen ist aber die Erzählung der Moderne in der indischen Situation auch von den Linguisten, ernstzunehmenden Linguisten, immer wieder zu betonen, dass die Mehrsprachigkeit das Ziel ist. Die Einsprachigkeit ist ein Limit, ist eine unnötige Begrenzung der unendlichen Möglichkeiten, die man hat, sich zu entfalten. Nur muss man sich lösen von dem Gedanken, dass alles, was eine Sprache bedeutet, tatsächlich nur in der Form der einen kodifizierten, grammatikalisch formierten Sprache vorhanden ist. Also Patnaik, ein bedeutender Sprachwissenschaftler, hat dann daraufhin gesagt, dass der große Unterschied zwischen Europa und Indien für ihn immer war, dass die europäische Entwicklung mehrere Sprachen sowohl als Nuisance, uneconomic und absurd empfand. Während auf der anderen Seite in mehrsprachigen Ländern wie Indien mehrere Sprachen waren ein Fact of Life, Restriktionen in der Wahl der Sprache war ein Nuisance, und eine Sprache wäre absolut absurd. Das ist sicherlich nur als Aperçu zu verstehen, hier, so wie es formuliert ist. Aber was ist der wichtige Gedanke dahinter? Der wichtige Gedanke ist, dass auf der einen Seite gibt es eine Geschichtsentwicklung, die die Mehrsprachigkeit gehabt hat und die dann immer wieder aufwertet und verteidigt und gegen die Kodifizierung sich wehrt. Auf der anderen Seite gibt es eine historische Entwicklung, die dann die ursprüngliche Mehrsprachigkeit als Chaos aufgibt, um zur Klarheit der einen der mehreren Sprachen hinführt. Das hat aber eine konsequent methodologische Konsequenz. Und diese methodologische Konsequenz formuliere ich einfach so zu sagen, dass der eine Weg, nämlich der Weg von der Mehrsprachigkeit zur Einsprachigkeit und die Aufwertung der Einsprachigkeit als ein Weg der Erkenntnis. Und der Weg der Erkenntnis ist nicht ein Weg der Erkenntnis, der nur auf der philosophischen Ebene bleibt. Das ist ein Weg der Erkenntnis, der auch dazu führt, dass man die Dichtung dann aufwertet und sagt, eine authentische Dichtung ist nur in einer Sprache möglich. Man versenkt sich in eine Sprache, man wohnt in einer Sprache. Die Sprache ist das Haus, der Dichtung. Heideggers Theorien und so weiter sind da sehr, sehr wichtig hier. Dieser Weg wird dann gewissermaßen ist ein Weg, den ich dann hier bezeichnet habe, als ein Weg der Hermeneutik. Das Triumph des hermeneutischen Denkens ist ein Triumph, der dadurch entsteht, dass man aus diesem ursprünglichen chaotischen Zustand den Weg zur Einheit der Einzelteile führt, die dann als Einzelteile dann miteinander kommunizieren durch den Weg des Verstehens. Ich habe dann eine große Ökumene ausdifferenziert in mehrere Teile, die verstehen einander dann durch die hermeneutische Operation, die wir Verstehen nennen. Nachdem man einander verstanden hat, kann man in einen Dialog miteinander treten. Nachdem man in einen Dialog miteinander getreten, nachdem man den Dialog angefangen hat, ist man in der Lage, dann zur Verständigung zu kommen. Durch diese Verständigung kann man dann eine brauchbare, funktionierende Gesellschaft entwickeln. So funktioniert das Migrationsdenken über die Migrationsproblematik auch, dass man durch Verstehen zur Regelung kommt. Der andere Weg, und das würde ich dann als nicht-hermeneutische Weg, ist der Weg, der im Grunde genommen nur immer wieder dann darauf betont, dass man diese mehrsprachige, komplexe Situation aufrechterhält, nicht den Weg der Hermeneutik des Verstehens sucht, sondern immer wieder diese fließenden, überlappenden Möglichkeiten aufrechterhält und eher, bevor man zum Verstehen kommt, einfach erstmal ausprobiert, wie man miteinander umgehen kann. Diese Operation des Umgehens, bevor man versteht, ist das nicht-hermeneutische Denken gegenüber dem Denken in hermeneutischen Verstehensprozessen. Und als bester Zeuge für den nicht-hermeneutischen Weg haben Sie den Goethe natürlich, also den Divan genau diesen Weg eingeschlagen hat und in die Entwicklung seiner Ästhetik, zumindest in dem Divan, den nicht-hermeneutischen Weg des Umgangs mit der ungeheuren Präsenz der Fremdheit des Orients dann eingeschlagen hat. Es geht ihm gar nicht darum, die neue Welt des Orients zu verstehen. Es geht ihm nur darum, wie kommt er damit zurecht? Wie kommt er mit Hafiz zurecht? Wenn Hafiz ihn besucht, was wird er mit ihm machen? Es gibt keine Zeile in der Poesie des Divans, wo es darum geht, Hafis zu verstehen oder den Orient zu verstehen, um dann damit auszukommen. Das ist der Weg des Orientalismus. Der Orientalismus nimmt die große Präsenz des Orients in Europa, also das Wissen, das Jones und dann seine Nachfolger dann nach Europa getragen haben, als Anlass dafür, diese neue Welt zu verstehen. Erstmal durch das Lernen der Sprachen, durch die Analyse der Gesellschaft, durch die Religion und so weiter, erstmal das zu verstehen. Was ist diese neue Welt? Verstehen ihre Andersartigkeit. Und dann das Verstehen ihrer Andersartigkeit dann jeweils immer in zwei Richtungen. Entweder das Verstehen der Andersartigkeit, um diese Andersartigkeit zu negieren und womöglich zu subsumieren in die eigene Logik der eigenen Welt. Oder diese Andersartigkeit ist zu feiern. Und das ist dann das, was zum Beispiel der romantische Zugang zum Orient immer beeinflusst hat. Zu feiern und zu loben als das andere der Vernunft, das nun gelobt werden muss. Diese zwei Möglichkeiten gibt es im Verstehensprozess immer. In den nicht-hermeneutischen Weg, den Goethe im Grunde genommen vorgeführt hat, im nicht-hermeneutischen Weg geht es nur darum, wie weit ist die Operation des Umgehens möglich, dort, wo es nicht eigentlich sinnvoll wäre, hier Grenzen zu ziehen. Also diese Disposition, dieser Habitus, der sich entwickelt in einer mehrsprachigen, multikulturellen, plurikulturellen, mehrreligiösen Gesellschaft, ist ein Habitus, der dann ganz anders ist als das, was man in hermeneutischen Gesellschaften entwickelt, wo durch das Verstehen kommt man zur Verständigung. Und in der nicht-hermeneutischen Gesellschaft geht es nur darum, wie kann man durch Umgehen miteinander, durch die Fähigkeit miteinander umzugehen, Situationen schaffen, wo vielleicht das Verstehen dann irgendwann mal möglich wäre oder erforderlich. Manchmal ist es gar nicht notwendig. Es kommt nur darauf an, miteinander umzugehen, als herauszufinden, ob man miteinander umgehen kann, bevor man überhaupt diese Operation des Verstehens bringt. Und das ist der Grund, weshalb die Aufwertung der Mehrsprachigkeit in den ganzen indischen Traditionen seit ihren Anfängen bis zur Gegenwart immer wieder diesen Widerspruch schafft. Auf der einen Seite gibt es Schriftsteller, die gar kein Problem haben damit, das Konzept der Muttersprache überhaupt keine Bedeutung hat für sie. Also ein sehr bedeutender Schriftsteller, eine Schriftstellerin, Shashi Deshpande, hat geschrieben, dass sie immer wieder feststellt, dass ihre europäischen Besucher sich darüber wundern, dass es den großen Dichter Bendre gibt, der eigentlich auf Kanada geschrieben habe, obwohl seine Muttersprache Marathi war. Und dann hat sie gesagt, warum ist das überhaupt überraschend? Das kann sie nicht verstehen. Sie selbst schreibt in einer anderen Sprache als die Sprache, die ihre Mutter spricht und fragt sich, ob sie nicht vielleicht, und schreibt auch nicht die Sprache ihres Vaters. Und sie fragt also Vatersprache, Muttersprache, Dichtungssprache, warum können diese drei Sprachen nicht unterschiedliche Sprachen sein? Das ist nun, ich möchte das einfach so vorstellen, dass es das eine beeindruckende Reihe von Zitaten geben könnte, und ich könnte dann sehr lange diese Zitate brauchen, um diese Zitate vorzutragen, die dann nicht begreift, warum man eine Muttersprache haben muss und in dieser Muttersprache dann schreiben muss und in dieser Muttersprache denken muss und in dieser Muttersprache dann alles erleben muss. Warum kann man nicht gleichzeitig in drei Sprachen existieren, mindestens drei Sprachen? Nicht? Besser wäre fünf Sprachen. Aber mindestens drei Sprachen. Und nun die Anthropologen, die Untersuchungen gestellt haben, haben dann das materialistische Fundament dazu geliefert, indem sie in Indien ungefähr 70% der Bevölkerung als mehrsprachig dann identifiziert haben. Mehrsprachig und zwar nicht eine kultivierte Mehrsprachigkeit, das ist nicht eine Bildungsmehrsprachigkeit, es ist nicht so, dass diese Leute Sprachen gelernt haben, sondern die Durchmischung der Gesellschaft hat zu einer Durchmischung der Sprachkompetenz geführt, sodass es eine Art von natürlicher Mehrsprachigkeit gibt, die dann in Indien bis 65% steht hier. The communities of India are multilingual, also so ein Befund. Nun, aber was bedeutet das? Die Konsequenz ist sehr wichtig. Also ich sage also, der indische Schriftsteller, hier stellvertretend habe ich einen genommen, behauptet, dass er nicht versteht, warum er nicht in drei Sprachen existieren kann. Und je nachdem die Sprachen dann zum Einsatz bringen kann, je nachdem, was notwendig ist. Für die Dichtung die eine Sprache, für etwas anderes die andere Sprache und so weiter. Und ständig durcheinander. Dagegen ist natürlich die Behauptung, dass man nur durch die Versenkung in eine Sprache jene Stufe der Authentizität erreichen kann, die man braucht, um wahre Dichtung zu produzieren. Und diesen Widerspruch können wir nicht einfach übersehen oder dieses Problem können wir nicht einfach übersehen, indem wir und einfach aus der Welt schaffen, indem wir darauf hinweisen, dass es auch natürlich in Europa einen Nabokov gibt, der aus dem Russischen dann ins Englische überwechselt, dass es einen Konrad gibt, der aus dem Polnischen ins Englische überwechselt und dass es sehr viele Schriftsteller gibt, die jetzt in dem neuen Europa aus verschiedenen Herkunftsländern kommen, verschiedene, wie heißt das, Migrationshintergründe haben, aber dann die Sprache ihrer jeweiligen neuen Arbeitswelt wählen, also auf Deutsch schreiben oder Französisch schreiben. Dieses Problem muss als Problem bleiben und ist die Aufgabe der Kulturwissenschaft, also ich habe das nur mit der Sprache hier jetzt versucht plausibel zu machen, ist die Aufgabe der Wissenschaft, Kulturwissenschaft jetzt zu begreifen, wenn diese komplexe Situation jetzt entstehen, welche Konsequenzen hat das dann für im Grunde genommen selbstverständliche Fragen, die sehr wichtig sind für unser Denken, nämlich zum Beispiel die Frage hier, beispielhaft nur Hermeneutik, was hat das für eine Bedeutung für die hermeneutische Disposition, was für ein Habitus hat der mehrsprachige Mensch, in welcher Art und Weise hat der mehrsprachige Mensch ein Habitus, der anders ist als der einsprachige Mensch, der mehrere Sprachen lernt. Das ist der Unterschied. Der einsprachige Mensch, der ein Polyglott ist, ist nicht der mehrsprachige Mensch, der unter Umständen in vielen Sprachen zu Hause ist, aber keine so richtig beherrscht in der Art und Weise, wie derjenige, der eine Sprache bewusst gelernt hat, beherrschen könnte. Diese Unterschiede in der Kompetenz in den Sprachen, dieser Unterschied in der Fähigkeit, in Sprachen sich zu bewegen, diese Wendigkeit wurde natürlich lange abgewertet. Weisgerber hat dann mehrere Seiten in seiner linguistischen Theorie geschrieben, um gegen eben diese Wendigkeit, die für ihn auch eine moralische Frage war, zu argumentieren, dagegen zu argumentieren. Und ebenfalls gab es dann mehrere andere Wissenschaftler, die dann diese Mehrsprachigkeit verteidigt haben. Die Aufwertung des Gedankens an Mehrsprachigkeit ist etwas, was zu der verlorenen Geschichte Europas gehört und ist erst in den letzten 20 Jahren aufgearbeitet worden. Da entdeckt man plötzlich, dass es Schriften gibt für einen, wie zum Beispiel einen gewissen Schmeller, der im frühen 19. Jahrhundert dann sich Gedanken anstellt über welche Sprachen könnte man in Europa sprechen, weil man eine Kommunikationssprache in Europa braucht. Bloß nicht nur eine Kommunikationssprache, sondern möglichst viele. Nicht? Also er hat dann 5 genannt, damals hat Russisch auch erwähnt, also Deutsch, Französisch, Russisch, Englisch selbstverständlich und ich glaube, er hat Italienisch auch genommen, weil er gut, also zumindest 5 Kommunikationssprachen. Das heißt, ein guter Europäer würde 5-sprachig sein, ne? Ein Mensch sein. Es gibt einen wunderbaren Aufsatz von Hammer-Purgstall, der dann ähnliche Gedanken entwickelt hat im Zusammenhang mit Habsburg und hat dann auch die kleineren Sprachen Europas, also zumindest die Sprachen des Habsburger Reiches aufgenommen. Der gute Europäer, der gute Österreicher muss mindestens 5-sprachig kennen und 4-sprachig sein und so weiter. Solche Gedanken waren da. Die wurden dann ausgeklammert aus der dominanten Richtung, der nationalstaatlichen Richtung, wo man im Grunde genommen dann eine Sprache geführt hat. Ob der Hammerburgstall dann 3 oder 4 Sprachen erfordert von einem guten Österreicher, ob der Schmeller dann 5 Sprachen Europas fordert, das ist alles etwas, was im Grunde genommen gegen den reduktiven Bilingualismus des heutigen Europas spricht. Nicht? Also die Formel in Europa heute ist Ortssprache plus Englisch. Und dieser reduktive Bilingualismus im Grunde genommen ist eine Verarmung der sprachlichen Diversität in Europa. So würde man dann aus diesem Gedankengang des 19. Jahrhunderts denken und so würde man auch denken, wenn man dann von der indischen Situation ausgeht. Aber das dann, die Frage des Lingua Franca ist für mich nicht so wichtig in diesem Zusammenhang. Die Frage, die wichtig ist, dass die komplexe Gesellschaft, die komplexen Situationen, die entstehen zwischen Europa und Indien, etwas aufwerten oder zum Beispiel etwas umwerten, was wir normalerweise, wir sind gewohnt, gewisse Sachen wie zum Beispiel Sprache anders in einer anderen Art und Weise uns zu formulieren, als wir heute dann in der neuen kulturwissenschaftlichen Situation eigentlich tun müssten. Und um das zu tun, muss man dann zurückgreifen auf diese Gedanken an Komplexität, an Modelle, die man in Dokumente, die man hat. Und vielleicht werde ich noch zwei, weil ich sehe, die Zeit schreitet voran, dass ich vielleicht nur zwei Gedanken dann noch erwähne und dann zum Schluss komme. Und das andere ist, dass man Kulturtheorien braucht, die gegen den Gedanken an Eindeutigkeit gerichtet sind. Eines der wichtigsten Kulturtheorien, die Eindeutigkeit fördern, sind Theorien, die sagen, wir brauchen Authentizität, eine Wurzel, und von der Wurzel kommt man zur Authentizität. Dagegen gibt es Kulturtheorien, die dann sowohl in Europa wie auch in Indien entwickelt wurden, die dann die ganze historische Entwicklung in der Form von Palimpsesten denkt. Es gibt dann immer wieder Überschreibungen über Formulierungen, Übermalungen von Schichten, sodass es nicht möglich ist zu behaupten, es gibt eine authentische Schicht in der Entwicklung. Victor Hugo hat das für Europa formuliert, in Indien hat Nehru das formuliert, und es immer wieder taucht dieser Gedanke aus, dass die Wurzel keine gute Metapher ist. Tagore hat von dem Banyan-Baum gesprochen. Das ist im Grunde genommen eine Vorwegnahme des Gedanken des Rhizoms, das dann in der modernen Theorie dann so wichtig geworden ist. Das heißt, ein Wurzelwerk statt Wurzel, ein Palimpsest statt ein authentisches Buch oder das Urbuch. Im Grunde genommen, wenn man sich so überlegt, wenn man ein Palimpsest nimmt und fragt, welche ist die authentische Schicht eines Palimpsestes, dann erreicht man sie nur, indem man ständig im Prozess des Radierens sich bewegt. Man radiert alles weg, um zur Urschicht zu kommen. Und die Urschicht in einem Palimpsest wäre ein leeres Blatt. Also der Fundamentalismus im Grunde genommen könnte definiert werden als der Versuch, dort, wo es Reichtum und Diversität gibt, dann ein leeres Blatt hinzustellen. Das ist dann auch eine gewisse Form der Zerstörung. Das hat im Grunde genommen auch James Joyce, dessen Zitat jetzt ich nicht vorlesen möchte, der dann auch in seiner Vorstellung, was irische Kultur sei, was keltische Kultur sei, was er hat den Gedanken, dass es alles wie eine Art Teppich ist und man kann nicht behaupten, dass ein Faden hier das Authentische sei, ein anderer Faden das Authentische sei. Das Wahre liegt im Gewebe, nicht? Also es liegt nur in dem Gewebe, nicht in den Teilen des Gewebes. Ein Gedanke, der erstaunlich in die erstaunliche Nähe von Wittgensteins Gedanken über Ähnlichkeiten führt, und damit werde ich dann schließen. Also bei Wittgenstein gibt es den Gedanken, dass man dann in einem Gewebe sich fragen kann, welche Phase in diesem Gewebe eigentlich der authentische Phase sei. Und er sagt also, die Antwort darauf ist nicht eine Phase, sondern es liegt in das Übereinanderliegen der verschiedenen Phasen. Untereinander entstehen dann die Ähnlichkeiten. Er hat das dann entwickelt in seiner Philosophie in Richtung Familienähnlichkeiten, das eine wichtige Rolle in der Philosophie schrieb. Und das wird meistens übersetzt dann als Family Resemblances, während ich dann plädieren würde dafür, dass man diesen Gedanken der Ähnlichkeit in Richtung Similarities überführt und dann hier von Ähnlichkeiten redet als ein Gegenbegriff zu der Eindeutigkeit, die durch Authentizität erreicht wird. Die komplexe Gesellschaft ist eine Gesellschaft von überlappenden Ähnlichkeiten. Diese Ähnlichkeiten sind nicht zu begreifen als das Nebeneinander von sehr klar definierten einzelnen Teilen. Ähnlichkeiten sind Überlappungen. Das bedeutet, dass man je nachdem, welche Situation man vor sich hat, dann behaupten kann, dass etwas ist ähnlich oder etwas ist nicht ähnlich. Aber man redet nie davon, dass es eine Identität von zwei verschiedenen Sachen gibt. Also der Ähnlichkeitsgedanke richtet sich gegen den Gedanken der Identität, denn die Identität ist eine zerstörerische Gewalt hier in diesen Gedanken. Homogenisierung im Grunde genommen bedeutet, dass man aus diesen komplexen Situationen, wo es mehrere Logiken gibt, die einander ähnlich sind, dann eine bestimmte Form der Logik herausdestilliert und diese privilegiert, meinetwegen die Religion. Man sagt, es darf nur diese Religion, und diese Religion nicht in ihrer taglichen lebenspraktischen Bedeutung, nicht so, wie sie sich entwickelt in der Lebenspraxis, sondern so, wie es von der Theorie her gedacht werden kann, möglichst anhand einer philologischen Akt des Lesens und des Deutens und des Monopol des Deutungsrechts. Die Privilegierung der einen Logik ist dann darauf ausgerichtet, dass man dann Trennungsmerkmale herstellt und aus diesen Trennungsmerkmalen dann die Situation erreicht, wo man im Grunde genommen die Differenz als etwas hinstellt, das dann ausgemerzt werden kann. Der Ähnlichkeiten, ausgemerzt im physischen Sinne auch. Ähnlichkeit bedeutet, dass es ständig wechselnde Überlappungsbereiche gibt, sodass man sowohl hier als auch da sein kann. Wenn Sie wollen, ist der Ähnlichkeitsgedanke ein Versuch, die aristotelische Exklusionslogik von so entweder oder zu ersetzen durch sowohl als auch in jeweils neuen Situationen und Operationen, die jeweils neu konstituiert werden müssen. Das ist keine Theorie, die von oben herkommt und sagt, das ist so und das ist so, sondern der Ähnlichkeitsgedanke, der Überlappungsgedanke in komplexen Situationen bedeutet, dass man durch dieses tägliche Praxis des Miteinanderumkommens Situationen dann neu findet, neu analysiert, neu gestaltet und dann aufgrund dieser Neugestaltung dann zu neuen Situationen und ihrer möglichen Lösung kommt. Man geht nicht von der Theorie aus, sondern man geht von einer lebenspraxisorientierten Situation aus, die uns dann erlaubt, mit den anderen auszukommen. Die anderen können Migranten sein, die können Leute mit anderen Religionen sein, die können Leute sein, die eine andere physische Struktur haben. Diese anderen werden durch diese Logik der komplexen Gesellschaft und der gelungenen komplexen Gesellschaft nicht primär erstmal verstanden. Die werden primär erstmal so ausprobiert. Wie kann man mit denen zurechtkommen? Das wirkt gegen die Einfrierung der Gesellschaft, der Gesellschaft, die sich im Transformationsprozess sich befindet. Das wirkt in solchen Gesellschaften, die sich im Transformationsprozess befindet, gegen die Möglichkeit, Parallelgesellschaften zu entwickeln. Wenn man Parallelgesellschaften sagt, natürlich ist das eine Form Euphemismus eines sehr alten Gedanken, dass man getrennte Wege hat und all diese Wege stehen unmittelbar zu Gott. Ob das ein Garten ist mit mehreren Blumen und Herde ist derjenige, von dem diese Gedanken ausgehen. Man gart mit vielen Blumen, aber jede dieser Blumen hat ihre eigene Schönheit und ihre eigene Logik. Wenn man mehrere Blumen im Garten hat, sollen alle Blumen gepflegt werden. Und wenn man alle Blumen pflegt, jedem das Recht gibt, dann hat man die Gesellschaft, die dann eine Parallelgesellschaft ist, in der jede Blume Recht hat, sich so zu entwickeln, wie ihre innere Logik gibt. Leider ist dann die heterogene Gesellschaft im Grunde genommen eine nicht-herdersche Gesellschaft. Sie ist nicht hermeneutisch, sie ist auch nicht herder. Sie will herausfinden, wie kann diese verschiedenen bunten Steine durchmischt werden. Wie könnte es dazu kommen, dass sie miteinander nicht nur miteinander kommunizieren, sondern unter Umständen ineinander verwandeln? Also dieser Gedanke der Metamorphose, deswegen habe ich Divan erwähnt. Metamorphose, Verwandlung, ineinander gehen. Wie kann man ein anderer werden, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist? Das ist ein ganz anderer Gedanke, der dann nicht die geläuterte Trennung der Gesellschaft in autonomen Logiken, die jeweils unmittelbar zu Gott stehen können und ihr eigenes Recht haben wird, sondern im Grunde genommen für eine durchmischte, überlappende Gesellschaft, die dann durch diese Überlappungen zu neuen Formen der Kommunikation kommt. Das ist die Gesellschaft. Wenn man heutzutage spricht, dass man in einem Migrationszeitalter lebt, dann im Grunde genommen nur so. Der Migrant ist nicht derjenige, der von außen kommt und hierher kommt. Der Migrant ist im Grunde genommen eine Haltung zu. Migration ist das Leben an sich. Und wenn man Migration so begreift, dann ist die Migration ständig die Möglichkeit, dass man ein anderer werden kann, je nachdem, in welcher Situation das ist. Die Heterogenität im Grunde genommen, wenn man die kulturwissenschaftlich erforschen will, ist der Versuch dann, in der komplexen Gesellschaft, so wie sie in Europa entsteht, so wie sie in Indien immer wieder gefährdet wird, ist, so zu analysieren, dass man diese Grenzüberschreitungen, diese fließenden Grenzen, sprachlich, religiös, man kann alle möglichen Faktoren nehmen in der Gesellschaft, wie diese fließenden Grenzen konstituiert sind, wie ist es möglich, die zu identifizieren, in dem Sinne, dass man sie feststellt, und welche Kräfte gibt es, die entweder diese Situation aufrechterhalten oder die dann zerstören wollen. Und das ist dieses Feld ist ein Feld, das sich entwickelt, indem man den Gedanken der Ähnlichkeit jetzt neu aufwertet und versucht, gegen die Hermeneutik der Differenz zu profilieren. Vielleicht so viel. Vielen Dank.